Und das macht mich auch richtig emotional und traurig, weil wenn er das mal wirklich gemacht hat und sich richtig verletzlich gemacht hat und mir sein Innerstes und seine tiefsten Ängste gezeigt hat und ich auch, dann war das was, was ich noch mit keinem hatte. Und diesen Menschen in sich drin, den er mir auch hier und da immer wieder gezeigt hat, den liebe ich.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Und heute ist Sina bei mir und Sina kommt mit einem sehr beliebten Thema, aber das immer wieder gerne gehört wird, nämlich emotionale Abhängigkeit. Und zwar ist sie mega verstrickt mit einem Mann, mit dem sie kurze Phasen von höchstem Glück hatte und viel, viel längere Phasen vom großen Unglück. Und ich sag mal, blöderweise haben sie jetzt gemeinsam auch noch ein Kind und sie kommt einfach nicht von ihm los, obwohl sie ja eigentlich weiß, dass er ihr überhaupt nicht gut tut. Und welchen Weg sie wählen könnte, um es doch zu schaffen, da gehen wir jetzt rein. Hallo Sina, herzlich willkommen hier bei mir bei Stahl, aber herzlich.
Hallo, freut mich da zu sein.
Ja, schön. Und die meisten sind immer ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir?
Ja, ich bin auch aufgeregt, ehrlich gesagt.
Ich bin auch aufgeregt?
Ja.
Ich sage immer, ihr müsst doch gar nicht aufgeregt sein. Wenn, stehe ich doch auf dem Prüfstand. Ihr müsst ja nur eure Geschichte erzählen.
Ja.
Ja, aber was ist denn deine Geschichte?
Ja, da denke ich, fange ich am besten vorne an. Ja, also ich habe ihn, den Fabian, damals kennengelernt über einen Freund. Und ja, er war damals so in der ganzen Pickup-Szene unterwegs mit einem Kumpel.
Pickup-Szene?
Ja, das sind die Frauen aufreißen.
Ah, okay.
Kennst du das?
Ich habe immer einen Laster-Pickup. ja, stimmt, Pickup-Szene, ja, kenne ich.
Klar. Ja, ja. Im Endeffekt war das so der Anfang, wo ich ihn kennengelernt habe. Und er hat damals in Berlin gewohnt, also sehr weit weg. Es war quasi dann alles über die Ferne. Und ja, ich habe ja Kinder und er hat mich quasi direkt mit den Kindern kennengelernt, weil wir halt alle befreundet waren. Und direkt am ersten Abend war es halt total voll die Chemie. Und es war auch direkt sexuell. Und ja, im Endeffekt haben wir aber dann auch ganz viel Kontakt gehabt. Und es war am Anfang ganz, ganz viel Anziehung, aber mehr so von seiner Seite aus. Also so, dass er halt auch dem Kumpel ganz viel so geschrieben hat. Und er hatte mit mir ein Tinder-Match angeblich. So hat es angefangen. Und ja, wir haben uns aber dann übers Schreiben halt ganz verstanden und dann den Kontakt halt aufgebaut. Und dann eben erst über das Sexuelle, aber über die Zeit, über die Monate bin ich auch mal nach Berlin gefahren und war dann da ein paar Tage. Und ja, dann ist halt, ja, nach ein paar Monaten ist einfach mehr geworden. Und er hat dann im Endeffekt auch gemerkt, dass er halt scheinbar Gefühle hat. Nur kannte er bis dahin halt Liebe nicht. Also er hat immer gesagt, er weiß gar nicht, was Liebe ist. Er hat es auch nie gefühlt. Jetzt 27, damals waren wir 25.
Okay.
Er hatte aber davor eine 6-jährige Beziehung, glaube ich. Aber scheinbar war das nie wirklich Liebe, sondern einfach nur Zweck. Und dann war quasi die Beziehung vorbei, das Pickup, und dann kam ich. Ja, das so zur Vorgeschichte. Und es ist sehr schwierig, das zusammenzufassen. Ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen, dass sie das nachvollziehen können, also dass du das nachvollziehen kannst. Er hat am Anfang noch ganz viele Frauen gedatet nebenbei. Und so haben wir auch angefangen. Also ich wusste das auch und ich dachte mir halt, okay, ich mache das halt mit am Anfang. Weil ich ich wollte auch erst mal gucken, passt es überhaupt zwischen uns? Und ich wollte ihm auch nicht die Freiheit wegnehmen. Weil wenn es ernster geworden wäre, hätte ich halt schon meine Grenze da klar gemacht. Aber so war halt der Anfang und damit bin ich halt am Anfang auch noch klargekommen, bis halt dann eben das so weit war, dass ich halt gemerkt habe, er hat mehr da für mich übrig und ich eben auch. Und ja, dann hat er mich im Anfang August, war das damals vor 2 Jahren, nach München zu einer Fortbildung mit eingeladen, weil er mit mir eben den Beziehungsstatus klären wollte und dann waren wir auch offiziell zusammen. Und er hat aber direkt an dem Abend noch klar gemacht, dass er halt eine offene Beziehung möchte, gerne so nach dem Motto. Und ich habe halt dann gesagt, darüber reden wir heute nicht, für mich nicht. Aber wir reden nicht heute darüber, weil ich wollte halt, dass wir einfach, dass es nicht abgehakt ist, sondern dass wir halt einfach offen drüber reden können. Er hat das aber als ein Ja, kann er machen, verstanden und halt weiter gedatet. Das war der Anfang. Und da.
Sina, warum hast du da nicht eigentlich schon die Reißleine gezogen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe es ja nicht gewusst, dass er das so verstanden hat am Anfang.
Ja, aber ich meine, dass er überhaupt den Vorschlag macht.
Ja.
Es ist ja, wenn du jetzt sagst, für mich ist das überhaupt nichts, ist das ja schon, also für mich wäre es ein ganz blöder Anfang, wenn der Typ direkt von offener Beziehung faselt. Weil dann wüsste ich ja schon so ungefähr, wie der drauf ist. Ne? Und ich meine, eigentlich wusstest du das vorher, Pick-up-Szene und.
Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass wenn er ernstere Gefühle hätte, dass es dann auch nicht so ist. Deswegen habe ich es mitgemacht und halt gedacht, okay, es könnte sich ändern.
Das ist immer der dümmste Fehler, den viele machen. Es tut mir leid, ich muss es so offen sagen, das ist wirklich der dümmste aller Fehler und er wird immer wieder und immer wieder gemacht, weltweit. Diese Illusion, bei mir wird es anders, er wird sich ändern, wenn er mich nur genügend liebt, dann wird er sich doch noch zu mir bekennen. Und diese Illusion ist so wahnsinnig eng verbunden mit der Hoffnung auf ein Happy End. Und ich sage immer, wenn die Hoffnung mal irgendwann stirbt, dann kommt man auch relativ schnell los. Das Problem ist nur, die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Aber den Fehler, den Sina macht, da möchte ich wirklich ausdrücklich darauf hinweisen, der sollte vermieden werden. Muster eines Menschen zeigen sich sehr früh, meistens schon bei den ersten Dates. Und wenn ihr so ein Muster merkt und euch selbst bei dem Gedanken, bei der Hoffnung ertappt, bei mir wird es anders, dann sollten bei euch alle Alarmglocken angehen. Für mich hört es sich so ein bisschen an wie, kenne ich wirklich gut von vielen, auch von mir selber, mit offenen Augen ins Unglück rennen.
Ich glaube, das passt ziemlich gut leider. Mhm. Ich meine, im Endeffekt ging es dann tatsächlich so weiter, dass ich dann von dem einen Kumpel, der hat dann zum Fabian gesagt, pass auf, weil er damals mein bester Freund war, entweder du sagst es ihr oder ich sag's ihr, weil ich kann das nicht vertreten. Im Endeffekt hat er es mir dann selber gesagt, dass er halt noch gedatet hat eben und dass es halt ein Missverständnis war. Und ich war dann natürlich total geschockt erstmal. Und ich habe halt dann gedacht, dass er es nicht ernst meint. Und es haben auch ganz viele Leute damals leider reingeredet in die Beziehung und auch immer wieder gesagt, er behandelt mich nicht gut und ich soll das nicht machen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich war damals einfach ein bisschen unreif und habe einfach wirklich blind vor Liebe gedacht, nein, das ändert sich. Bis ich dann halt wirklich gemerkt habe, okay, er ist auch mir gegenüber, ich würde jetzt nicht toxisch unbedingt sagen, aber so in die Richtung, so dass er mich einfach anschnauzt zum Beispiel oder ich habe einen Erfolg, er freut sich nicht für mich und ist eifersüchtig und also da waren ganz viele so Kleinigkeiten.
Also ich sag mal so, irgendwie warst du ihm ganz schön verfallen.
Ja, absolut.
Nennt man das so, verfallen. Also so, das hört sich nach Abhängigkeit an.
Ja, also ich habe jetzt auch mittlerweile sehr viel drüber reflektiert und ich glaube, am Anfang war es das auch, weil ich einfach so viel in ihm gesehen habe und gedacht habe, er ist es und es wird. Und wir haben auch gut gepasst, es war auch unfassbar viel Chemie, aber ich habe das einfach, glaube ich, mit vielem verwechselt, was in der
Richtig.
Realität halt nicht da war.
Das ist ja immer die große chemische Falle, ne? Fühlt sich an wie die große Liebe, aber im Grunde sind es nur ein paar blöde Hormone, die einem das Gehirn vergiften.
Ja. Naja, im Endeffekt war es dann so, dass ich halt immer mehr gefühlt habe, okay, das sind Grenzen, die kann ich halt so nicht tolerieren. Wir waren da ja noch zusammen. Er hat dann quasi das mit den anderen Frauen gelassen, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Aber es war immer mehr und ich habe dann einfach im Gesamten gemerkt, also es haben so viele reingeredet und ab da fing im Endeffekt, ich sag jetzt mal, der ganze Scheiß an. Darf man das so sagen?
Natürlich.
Okay.
So hier bei Stahle bei Herz.
Okay. Ja, ab da fing der ganze Scheiß leider an.
Warte mal, Sina.
Ja.
Ich finde, es ist eine komische Zuschreibung der Verantwortung. Es haben viele reingeredet und da fing der Scheiß an. Also ich habe dir jetzt 5 Minuten zugehört und für mich fing der Scheiß eigentlich schon vor 5 Minuten an. Also sprich von Anfang an.
Ja.
Ja, ich will da mal kurz nachfragen, warum schiebst du es so rüber auf die anderen? Ich meine, du wusstest doch. Ich meine, wir hatten es ja eben mit offenen Augen ins Unglück.
Mhm.
Willst du es bis heute nicht so richtig wahrhaben?
Doch, mittlerweile sehe ich vieles ganz anders und ich denke mir auch, ich hätte vor Anfang meine Grenze klar machen sollen und entweder er akzeptiert sie oder es passt halt nicht. Aber damals war ich halt, da wollte ich halt mich anpassen und ich habe mich halt immer früher zu viel angepasst.
Richtig.
Das
genau
ist das Problem.
Du hast dich viel zu viel angepasst.
Ja.
Und immer mehr deine eigenen Gefühle und Werte eigentlich verraten.
Ja, ja. Absolut. Also jetzt rückblickend denke ich mir das auch. Da hätte ich mich viel mehr für meine Grenzen einsetzen sollen und auch viel, viel direkter auch sein müssen. Früher war ich da mal sehr, sehr schüchtern und eben überangepasst. Da hatte ich immer total große Probleme, mich da so abzugrenzen. Ich meine, ich habe es zwar gespürt und eben, dann kam ja auch irgendwann der Punkt, wo ich mich wirklich auch abgegrenzt habe, weil dadurch, dass so viele auf mich eingeredet haben und gesagt haben, das ist nicht gut, mach das nicht mit, du, der reitet dich ins Unglück oder die Situation, weil das passt nicht, habe ich irgendwann dann ganz nervös, ich glaube, das war so ein kleiner Nervenzusammenbruch, da habe ich so gezittert und gesagt, ich kann das nicht mehr. Wir hatten telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass ich halt das so die Beziehung nicht möchte. Das geht für mich alles nicht. Weder das mit den anderen Frauen, noch dieses Verhalten mir gegenüber und dass ich es halt nicht kann. Und da hat er dann, also ich weiß nicht, wie man das nennt, aber im Endeffekt ist er dann auch auf mich zugekommen und hat halt mir gezeigt, dass ich ihm doch was bedeute, dass er das doch ändern will und dass er damit, ja, dass er da halt das dann anders macht. Und auf einmal war es halt total das, er hat das erste Mal halt so richtig, richtig gezeigt, dass da was ist für mich und dass er das versteht und will mich nicht verlieren.
Und dann warst du wieder voll an der Angel.
Ja, so halb. Also ich habe dadurch halt das Gefühl gehabt, okay, da ist scheinbar doch mehr. Mhm. Dementsprechend waren wir zwar für mich nicht mehr zusammen und im Endeffekt hatte ich dann noch so einen Text geschrieben, wo ich halt für mich die Beziehung beendet habe, aber mir haben im Nachhinein viele gesagt, das war nicht so ersichtlich scheinbar, obwohl er es aber gewusst hat. Er hat im Übrigen währenddessen auch noch weiter Frauen getroffen und gedatet, also es war dann nur im Hintergrund und ich habe dann tatsächlich auch jemand anderes an mich rangelassen, wo ich mir heute auch richtige Vorwürfe mache, dass ich das hätte nicht machen sollen. Und darüber habe ich auch schon ganz viel geweint, weil es einfach mein Fehler war, so schnell quasi auch weiterzuziehen, mich einfach nur abzulenken von dem ganzen Schmerz. Ich hätte es fühlen sollen, aber ich konnte es nicht aushalten damals. Und das ist der Vertrauensbruch. Ja, wir haben dann noch versucht, weiterzumachen. Und
was ist der Vertrauensbruch? Dass du dann jemand anders hattest?
Also das sagt er halt zumindest bis heute. Ach. Er kann das nicht loslassen. Und also ich mache mir dadurch Vorwürfe.
Sina, ich glaube, ich habe zu viel solcher Geschichten gehört, wo ich die Frauen rütteln könnte, so wie dich jetzt. Deswegen habe ich da gar nicht mehr so einen guten Geduldsfaden, merke ich gerade. Mir tut das alles so leid.
Ich verstehe es.
Diese scheiß Hormone, ich könnte sie rechts und links klatschen und in die Mosel werfen. Ey.
Ja, wirklich.
Er hat von Anfang an dich betrogen, dich zum Teil scheiße behandelt. Du lachst dir da mal jemand anders an, um dich ein bisschen abzulenken. Ist zwar nicht Schmerzverarbeitung im Sinne der psychologischen Schule, aber mehr als menschlich. Ne? Denn nichts vertreibt der Liebeskummer so gut wie ein neuer Flirt. Ist bekannt. Jo. Und das ist jetzt der große Vertrauensbruch. Ja. Und du scheinst das ja dir reinzuziehen.
Oh Gott. Ja, natürlich, weil er seitdem sich daran aufhängt, er kann das nicht loslassen und dass der Schmerz hängt so nach, der Vertrauensbruch. Das ist so lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe vor 2-3 Wochen auch den Impuls gehabt, ich habe gar keine Trennungsaggression. Da habe ich einen Podcast gehört von dir und da war das auch Thema und da habe ich gemerkt, ich habe keine Trennungsaggression.
Aber wirklich?
Ich habe seitdem alles versucht, das Ding zu retten. Wir waren beim Therapeuten, ich habe ja auch die Ausbildung gemacht, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und bei meinem Ausbilder waren wir dann auch ein paar Mal und es ging so irrsinnig weiter. Wir haben das versucht eben dann noch hinzukriegen und er ist im Endeffekt durch all das und mehr Theater noch in die Depression gerutscht. Im März letztes Jahr ist es dann mit seiner Familie absolut gekracht. Da sind schlimme Dinge passiert und da war er dann auch in der Psychiatrie. Und da hat er mich dann auch wieder abgestoßen und gesagt, nein, er kann mir das nicht verzeihen. Und ich bin ihm noch nachgerannt absolut und habe ihm halt versucht zu zeigen, hey, dass ich das nicht aus einer bösen Absicht gemacht habe und überhaupt und meine Liebe zu zeigen. Und keine Ahnung, ich habe so viel versucht. Ich bin auch sehr, sehr, sehr viel über meine Grenzen gegangen in der Hoffnung, irgendwas noch zu geben. Und ich glaube, ich habe auch einfach zu viel gegeben, weil er hat nie so viel investiert. Ja, das Schwierige daran ist halt eben, dass ich auch mittlerweile eine Tochter mit ihm habe. Die ist jetzt 4 Monate. Und das macht es natürlich schwieriger, die ganze Situation.
Ja, absolut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also Sina, ich sage jetzt einfach mal die psychische Diagnose oder psychologische Diagnose. bin gerade selber unsicher. Emotionale Abhängigkeit.
Ja.
Bei dir.
Ja, ja.
Und das Krasse ist ja, wenn einem derartig Trennungsaggression auch fehlt, fehlt einem ja auch ein klarer Standpunkt. Und das merke ich so bei dir, du hast gar keinen klaren Standpunkt. Oder eigentlich ist sogar von der Psychologik die Reihenfolge umgekehrt. Weil du keinen Standpunkt hast, hast du auch keine Trennungsaggression. Denn dafür müsstest du überhaupt mal spüren und wissen, wann deine Werte wirklich auch verletzt sind. Und da scheinst du, wie alle sehr angepassten Menschen, dich sehr spät, wenn überhaupt, zu fühlen.
Ich habe mich sehr, beziehungsweise ich habe mich schon gespürt, aber ich bin es übergangen. Ich bin es ganz lange übergangen und natürlich jetzt auch letztes Jahr, wo das war im März, da kam dann der Punkt, wo ich diese Aggression auch hatte und auch richtig sauer geworden bin, dass man immer noch daran hängt, weil ich, selbst wenn das nicht das Schöne ist, was man so macht, aber von seiner Seite aus fand ich das immer schlimmer. Weil bei mir gab es vielleicht einmal, bei ihm gab es so viel im Hintergrund, so viele Chats, so viel, was er mir auch teilweise noch verheimlicht hatte.
So viele Lügen, ja.
Genau, und das wird halt nicht gesehen, es wird nur auf mich konzentriert. Ich bin die Blöde, so nach dem Motto, und ich bin die nicht ehrlich ist. Und alles andere, auch wie teilweise wirklich toxisch das war, wird komplett außen vor gelassen. Und da letztes Jahr eben habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, also so nicht. Ich verstehe, dass es nicht schön war, aber ich bin hier, ich wollte das aufarbeiten mit dir. Jetzt mir das noch vorzuwerfen, das ist nicht okay, weil schau mal deine Seite an. Und daraufhin ist es im Endeffekt, ja, hat sich der Spieß, glaube ich, ein bisschen umgedreht und er hat dann doch erkannt, er möchte dafür kämpfen, weil er vermisst mich ja doch, wir haben uns ganz lange nicht gesehen und all das. Ja, und dann haben wir versucht weiterzumachen und am Anfang lief es auch wirklich gut und gesund und ganz anders und er wollte auf die Muster hinschauen und meinte, ach, ich habe ihm geholfen, seine Kindheitswunden zu sehen, weil wir ja auch ganz viel darüber gesprochen haben, was da so sein Thema ist, weil er ist absolut autonom verankert, absolut unabhängig und das ist ihm auch ganz wichtig, da überhaupt nicht verletzlich zu sein, sich unabhängig zu machen. Er ist eher so der dann trotzig wird.
Ja.
Ja, und da war es halt so, er wollte das alles angehen und war so voll, ich habe ihm das gezeigt und er möchte das für die Liebe, für mich, für all das, was ich auch getan habe. Er hat das alles gesehen damals.
Und bla bla, ne?
Genau. Ich glaube ihm auch, dass er es gesehen hat, aber das war halt dann nach ein paar Monaten
schnell weg. Wieder versandet.
Genau. Und dann bin ich eben schwanger geworden. Und dann haben wir es natürlich auch versucht für die Kleine am Anfang und haben auch gesagt, okay, bevor wir es beenden, versuchen wir erstmal so eine Art Paartherapie. Ja, im Endeffekt haben wir das aber nie wirklich so richtig gemacht. Und ja, jetzt auch in der Schwangerschaft ist das Ganze natürlich noch schlimmer geworden, hat sich immer mehr zugespitzt, immer toxischer, war ich natürlich emotional, hormonell.
Ja.
Es ist immer schlimmer geworden. Ich habe mich einfach immer allein gelassen gefühlt, er hat mich immer hängen gelassen und kurz nach der Geburt, kurz vor der Geburt war das noch, haben wir beim Therapeuten auch die Trennung ausgesprochen. Der Therapeut hat das gesagt, weil er eben scheinbar gar nicht mich zu schätzen weiß und er einfach auch mal merken muss, was ist, wenn ich weg bin, was dann fehlt, weil ich halt immer zu viel gegeben habe. Und ja, das ist natürlich ganz schwer, weil ich weiß, dass ich emotional ein Stück weit in dieser Abhängigkeit bin und es ist gar nicht er, es ist einfach diese ganze Zukunft, die man so mal gesehen hat. Und ich habe dann versucht, mich davon zu lösen.
Sina, wenn ich dich richtig verstehe, seid ihr ja im Moment getrennt.
Ja.
Und du siehst eigentlich auch ziemlich klar, mit wem du es da zu tun hast. Aber du sitzt heute bei mir im Podcast. Was ist aktuell dein Problem? Was ist deine Frage?
Ja, also ich habe ja in der Mail das schon reingeschrieben, dass ich halt trotz allem die Hoffnung habe, auch wenn es, das ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Natürlich habe ich noch die Hoffnung, weil jetzt ein Kind im Spiel ist, ob es vielleicht irgendwann, weil er sagt auch, es ist für jetzt vorbei, aber man weiß ja nicht, was irgendwann ist. Und das ist eben diese quasi die Jetzt-Situation, dass ich in diesem Ding hocke. Er sagt ja jetzt nicht, weil er muss sich jetzt auf sich konzentrieren. Das hat auch der Therapeut klar gemacht. Er ist absolut beziehungsunfähig so. Er kann keine Beziehung führen. Deswegen soll er sich auf sich konzentrieren, auf die Bahn kommen und dann kann man irgendwann mal schauen, was damit ist. Und für mich ist das jetzt natürlich schwierig, weil wir haben jetzt noch sexuell was und ich merke halt, dass ich halt auch diese Wut habe, dass halt immer mehr ich dieses Ganze einfach, das macht mich langsam richtig wütend, es macht mich sauer, ich bin auch verletzt und ich möchte da einfach irgendwo raus, so.
Also du kommst ja gar nicht von ihm los. Und wenn du jetzt auch noch sexuell mit ihm unterwegs bist, dann werden dir die Hormone weiter ernährt und weiter ernährt. Ja, hier haben wir es wieder. Diese Metaebene habe ich schon öfter so ähnlich eingesprochen. Es geht um diese verfluchten Hormone. Ich könnte sie wirklich verfluchen. Denn solange der Hormonspiegel hoch ist, spielt das Gehirn verrückt, vor allem in Liebesdingen. Und ich muss dazu sagen, ich habe schon so viel mit Abhängigkeit zu tun gehabt in der Beratung, in der Psychotherapie, aber noch nie mit Frauen, die über 60 waren. Warum? Weil der Hormonspiegel einfach nicht mehr so hoch ist, ja. Und diese verdammten Hormone, die vergiften einen wirklich das Gehirn. Und gerade wenn ein Kontrollverlust da ist, und den hat Sina massiv, wird brutal viel Dopamin ausgeschüttet. Und dieses Dopamin verseucht einem das Gehirn, weil es einem vorgaukelt, dass dieser Mensch wirklich das einzig Wahre wäre, die ganz, ganz große Liebe, die ganz große sexuelle Leidenschaft. Und dahinter steckt eben dieser wahnsinnige Kontrollsog, unbedingt genau diesen Menschen an sich binden zu wollen. Und all dieser ganze Unsinn wird mit ganz großen Gefühlen vertauscht, weil das Gehirn, unser steinzeitliches Gehirn, einfach nicht versteht, dass Intensität nicht gleich große Liebe ist und dass Intensität nichts mit Sicherheit zu tun hat. Denn letztlich wollen wir ja Sicherheit haben. Aber bei solchen Menschen, und das gebe ich euch schriftlich mit 3 Durchschlägen, findet man keine Sicherheit. Also bis in diesem Sog des Kontrollverlusts, wo ja sehr viel Dopaminräusche sind und man unbedingt, unbedingt die Kontrolle wiederherstellen will. Aber gefühlt, und das ist ja das Heimtückische, fühlt es sich ja für dich wie die große dramatische Liebe an, oder?
Ja. Am Anfang hat es das und am Anfang war es auch, es ist nicht so, dass ich nur Potenzial gesehen habe. Weil das sagen viele und ich habe immer gesagt, nein, am Anfang, ganz am Anfang, wo ich das noch nicht wusste mit den Frauen, so nur was wir hatten, da war es wirklich was, was wir gelebt haben, weil er war auch auf dieser Schiene, sich persönlich weiterzuentwickeln, hat auch ganz viele Sachen dazu gelesen und da war es wirklich so, dass ich mir dachte, wow. Also wenn es so weitergeht und wir immer einen Weg miteinander finden, wäre das schon toll, halt auf einer gesunden Art.
Ja, das ist am Anfang halt die große Illusion. Und ja. Oft gehen ja gerade diese sehr bindungsgestörten Beziehungen unheimlich leidenschaftlich los.
Ja.
Und das ist aber von kurzer Dauer. Und für den Rest der Beziehung kämpft man eigentlich nur darum, dass es irgendwann nochmal wieder wird wie am Anfang. Aber am Anfang ist eigentlich das Beste schon gelaufen und dann wird es eigentlich immer nur noch schlechter und schlechter und schlechter. Mit kurzen Wiederbelebungen, aber ist ein permanenter Abwärtstrend.
Das ist wirklich schwierig, ja. Vor allem.
Sina, das Problem ist, einerseits siehst du sehr viel auf der theoretischen Ebene. Also du hast theoretisch verstanden, dass der Typ Gift für dich ist und nicht beziehungsfähig. Aber auf der emotionalen Ebene schaffst du es nicht bislang, dich gegen ihn zu entscheiden.
Ja, vor allem, ich schaffe es nicht, weil ich halt auch eine Zeit mit ihm hatte, wo er halt wirklich sein Herz mir absolut geöffnet hat. Und das macht mich auch richtig emotional und traurig, weil wenn er das mal wirklich gemacht hat und sich richtig verletzlich gemacht hat und mir sein Innerstes und seine tiefsten Ängste gezeigt hat und ich auch, dann war das was, was ich noch mit keinem hatte. Und diesen Menschen in sich drin, den er mir auch hier und da immer wieder gezeigt hat, den liebe ich. Aber nicht dieses, er muss sich vor allem schützen und dieses riesige Ego, was er hat. Und das ist das Schwierige, weil er hat bei mir, glaube ich, zumindest sagt er das auch und ich glaube das auch, sich so verletzlich gemacht wie bei noch keinem. Und da gab es auch was. Also es war nicht nur das Schlechte, aber es war halt zu toxisch, zu verwoben in dieses ganze Negative auch. Und das macht's halt so schwierig.
Ja, ich meine, wenn du sagst, er hat sich bei dir eben auch von seiner verletzlichen Seite gezeigt, hattet ihr ja in dem Moment eine große Nähe.
Ja, ganz
und sexuell
viel.
Habt ihr auch die große Nähe. Und das ist ja, denke ich, da, wo deine Sehnsucht ist, ne? Du hast so eine wahnsinnige Sehnsucht nach ganz großer, exklusiver Nähe.
Ja.
Und ich frag mich, wo ist da in dieser Sehnsucht vielleicht auch deine Wunde oder deine Verwundung? Und das bezieht sich auf die Vergangenheit jetzt, das bezieht sich nicht aufs Aktuelle.
Puh, das ist schwierig, das weiß ich gerade so gar nicht. Also wahrscheinlich, weil ich nie so Nähe hatte. Ich würde sagen, weil ich als Kind auch und überhaupt in meiner ganzen Geschichte nie so jemand hatte, der mich so richtig gesehen hat und mit dem ich so richtig nah war, emotional. Das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Und auch in meinen bisherigen Beziehungen. Ich bin halt auch so vom Mensch her ein Beziehungsmensch. Ich habe einfach gerne einen. Ich brauche es nicht. Das ist nicht, dass ich es brauche, mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe es gerne, weil ich habe gerne diese Nähe, diese Liebe, einfach einen Menschen, der einfach da ist, auf den man sich verlassen kann, wo ich auch ein Anker sein kann. Also das ist ein Wunsch schon per se, aber ich meine, ich kann es auch nicht erzwingen. Also jetzt gerade bin ich auch Single so und ich suche mich jetzt, also ich schaue mich jetzt auch nicht um, weil ich will jetzt auch nicht noch mehr Verwirrung reinströmen.
Naja, du bist ja auch nicht wirklich innerlich frei.
Ja.
Du bist doch ja sehr besetzt von ihm. Wie viel Prozent des Tages, wenn du mal ganz ehrlich bist, denkst du an ihn?
Also mittlerweile ist es zum Glück weniger geworden. Da würde ich sagen, es ist eher 30%, so, das hat hier und da einfach mal Gedanken hochkommen, Gefühle, so, was macht der gerade? Oder mal so ein Gedanken wie, vermisst er mich auch mal? Oder ist das jetzt so eine Mauer, weil er sich einfach nur so stark fühlen will? Weil eigentlich ist er nicht so stark. Er tut nur so. In sich drin ist er ganz klein und schwach. Und das meine ich gar nicht böse. Aber er ist nicht stark. Er darf sich erst selber stärken und auch Grenzen lernen und all das Ganze. Da ist er noch sehr am Anfang. Auch wenn er da sehr viel gesehen hat, war ich halt immer so von der Dynamik, ich bin halt extrovertiert.
Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche.
Ja.
Ich behalte auch meinen Faden im Kopf. Der rote Faden ist, dass ich nochmal mit dir gucken will, tiefer tauchen will, wo diese ursprüngliche Verwundung eigentlich da ist. Aber ich gehe gerade nochmal auf das ein, was du aktuell gerade gesagt hast. Du siehst, wie verletzt er ist. Du siehst, dass er eigentlich psychisch erstmal in die psychische Früherziehung muss, sozusagen, ja.
Ist das so lustig? Ich habe immer gesagt, man muss ihm erstmal das ABC erklären, ja, was das angeht.
Genau so einen Gedanken hatte ich eben. Ja. Man sagt sonst immer so musikalische Früherziehung. Wie ist gerade mal psychische Früherziehung? Habe ich auch noch nie gesagt. Egal, auf jeden Fall. Eigentlich ist er emotional unreif.
Ja.
Und dann frage ich mich auch immer wieder und frag auch alle Frauen, die da draußen das jetzt hören und dich, was verdammt nochmal ist daran so attraktiv? Das ist doch überhaupt nicht männlich. Auf was fällst du da rein, Sina? Oder was blendet dich denn so derartig?
Ich kann es, glaube ich, gut beantworten. Es ist immer das, dass ich diese absolut verletzliche Seite gesehen habe. Hätte ich die niemals gesehen, ich glaube, ich wäre weggerannt.
Und was macht dich denn daran so an? Ich meine, die könnte dich doch auch total abtören. Ich meine, er war ja auch in der Psychiatrie. Ich will jetzt nicht, es hört sich jetzt so hart an, dass eine Psychologe nicht weiß. Ne? Also ich hoffe, auch die da draußen verstehen mich jetzt nicht falsch. Ne? Aber der ist ja psychisch null stabil. Was findest du denn so geil an dieser Verletzlichkeit? Warum stehen Frauen immer so auf die harten Jungs, die innerlich aber auch so verletzlich ist? Welche Sehnsucht, welche Fantasie ist denn dahinter?
Ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich kann nur für mich jetzt sprechen, dass es halt wirklich so diese Anfangszeit war, weil ich für mich sowas noch nie mit jemandem gefühlt habe. Und es am Anfang wirklich, also nicht nur am Anfang, es war auch die Monate, die dann bevor der Psychiatrie war, haben wir immer wieder versucht. Und eben auch dann, als das war nach der Psychiatrie, wo wir diese zwei Sitzungen hatten beim Therapeuten, da war es ja auch so, dass er dann gesagt hat, okay, wir sollten jetzt 3 Tage mal keinen Kontakt haben und einfach schauen, wie es sich anfühlt. Und da kam halt ganz viel wieder hoch. Und dann danach war es ja wirklich eine Zeit lang sehr gesund und ohne irgendwas eklig ist, sondern wirklich so sehr bewusst. Und ich glaube, das ist das, dass ich das mal gesehen habe und das auch eine Zeit lang war, dass ich mir gewünscht habe, dass das einfach wahrscheinlich weitergeht. Weil mit ihm wäre es halt möglich. Und ich weiß ja, dass es rational gesehen, weil ich ja auch viel von den ganzen Themen weiß, nur ja, dieses ihm im Weg steht, dass er sich nicht so, wie soll ich das sagen, so nahbar und verletzlich machen möchte, weil er Angst hat, wieder verletzt zu werden. Und dieses Ego so, er braucht das nicht. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, wäre es halt anders. Ich glaube, weil ich halt so das sehe, all das, weil ich habe ja so viel darüber schon reflektiert und selber so viel gehört dazu. Ich glaube, das ist das Problem.
Hier haben wir etwas, was wirklich sehr heimtückisch auf der psychologischen Ebene wirkt, nämlich Ambiguität. Das heißt, sie hat im Grunde genommen 2 krasse Botschaften, 2 krasse emotionale Zustände und Bilder. Das eine ist das Highlight, ja, die große erste Verliebtheit, die kurzen Zeitfenster, wo diese Beziehung einfach mal gut gelaufen ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine ganz, ganz große Daten- und Erlebnismenge, wo die Beziehung überhaupt nicht gut gelaufen ist, um nicht zu sagen beschissen lief. So, und unser Gehirn ist aber ein Ordnungsliebhaber. Und unser Gehirn will unbedingt Eindeutigkeit. Und diese Ambivalenz, also diese beiden Bilder zu verwalten, erzeugt totalen Stress. Und die ganzen Emotionen sind ja beim schönen Bild, weil da ist auch die ganze Hoffnung, da ist die ganze Sehnsucht, da ist das ganze Schattenkind. So, da ist alles, wo es eigentlich hinstreben will. Und was macht das Gehirn jetzt? Es schaltet die schlechten Phasen, die absolut zur Realität gehören, die noch viel mehr zur Realität gehören, allein von der Datenmenge und vom zeitlichen Umfang als die guten Phasen, es blendet die irgendwie aus. Die sind einfach nicht mehr so laut und es wird sich nur konzentriert auf das Gute, weil wir brauchen ja unbedingt auch vom Gehirn her diese Bestätigung, also diese Bestätigungssehnsucht, dass man im Grunde genommen nur das wahrhaben will, was die eigenen Wünsche und die eigene Hoffnung bestätigt. Und deswegen ist eine ganz wichtige Exit-Strategie aus solchen Situationen, die Realität ins Gehirn einzuladen. Dass man sich wirklich auf einer tiefen Ebene versucht, bewusst zu machen, dass die Realität der Beziehung, zum Beispiel hier in Sinas Fall, das Schwierige ist, das absolut Beziehungsgestörte, das Beziehungsunfähige, das ist die Realität. Und da wäre es für sie ein ganz wichtiger Schritt, diese Realität auch anzuerkennen. Sina, wenn ich dir zuhöre, sind es ja immer so krass zwei Sachen, die nebeneinander stehen. Das eine ist das ganze Gestörte, ich sage jetzt auch gerne mal Toxische, und das andere ist irgendwas, was auch funktioniert hat oder auch funktioniert. Sexuell funktioniert es sowieso, und das ist natürlich eine wahnsinnig starke Macht, unglaublich starke Power, die darin liegt. Aber es funktioniert natürlich deshalb auch sexuell so gut, weil sonst nichts sicher ist. Das ist auch klar. Hättet ihr jetzt eine ganz sichere Beziehung, wäre der Rausch auch nicht mehr so da.
Wahrscheinlich.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Aber im Grunde kriegt dein Gehirn ja nicht einfach eine Botschaft verwaltet. Das ist so widersprüchlich in dir auch.
Ja, voll. Das ist auch echt schwer.
Also das ist ja... Du wünschst dir ja eigentlich den Menschen, den er mal kurze Zeit gezeigt hat. Aber er ist ja auch das ganze andere. Ja. Und es ist ja so, wie wenn einfach dieses Gesamtbild, weil er vor allem auch das andere ist und zeitlich gesehen viel, viel, viel mehr ja. das andere ja. ist. Aber irgendwie berührt dich das nicht so.
Ja, also... Ich weiß, dass ich das nicht verdient habe. Also ich habe jetzt echt die letzten Monate, es war wirklich die Hölle. Und da habe ich auch ganz viel an mir selber geschaut, warum. Und dass ich da eben so abhängig bin, eben keine Trennungsaggression habe und all das. Und habe ich mir auch gedacht, dass ich weiß, ich habe das alles gar nicht verdient. Und ich brauche das auch nicht. Und
ist aber nur mein Fuck jetzt.
Ja, also ich...
Sorry, das ist...
Ich muss es umsetzen.
Das ist theoretisch, ist ja. das alles richtig.
Aber
es berührt dich ja überhaupt nicht.
Das ist es. Und ich weiß auch nicht... Warum oder wie man das dann praktisch macht, weil was ich jetzt mittlerweile mache, also ich habe für mich jetzt eben mehr so meinen Wert erkannt und ich lasse mich da auch nicht mehr so reinziehen. Natürlich hier und da gibt's noch so Momente, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo ich gefühlt betteln würde. Also das ist ja, da verliere ich ja komplett meinen eigenen Wert und da habe ich auch gar keine Integrität von mir selber mehr und keine Würde und da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Natürlich würde ich jetzt, wenn es einen gesunden Weg gäbe und man sagen würde, okay, das muss jetzt mit einer Bahn gehen, ich würde es wahrscheinlich machen, ja. Aber er sagt ja auch selber, er macht mir keine Hoffnung mehr. Vielleicht irgendwann, aber jetzt ist der Fokus für ihn auf sich, um sich auf die Reihe zu kriegen. Ja.
Aber Sina, wenn du die Hoffnung aufgeben würdest, dann würdest du ganz leicht loskommen.
Aber wie gibt man die Hoffnung richtig auf?
Aber alles in dir weigert sich, die Hoffnung aufzugeben. Also ich denke, das ist sogar der entscheidende Punkt in all diesen verstrickten Beziehungen ist der entscheidende Punkt, dass man die Hoffnung nicht aufgeben kann. Jetzt tauch mal ganz tief in dich, bitte, wenn du dazu bereit bist.
Ja, gerne.
Und spür doch mal, welcher kindliche Anteil in dir oder welcher Anteil in dir gegen alle Wahrscheinlichkeit es unbedingt, unbedingt, unbedingt wahrhaben will.
Ich weiß nicht, ob es das ist, aber das Erste, was mir so kam, war so das gut genug zu sein, gewählt zu sein.
Aha, bleib da mal bitte. Spür mal bitte, wenn du das jetzt sagst, wo genau im Körper fühlst du diesen Wunsch, ausgewählt zu werden, gut genug zu sein?
So im Bauch und Brustanfang, also am Brustkorbanfang hier.
So im Solarplexus.
Genau, im Solarplexus.
Ne? Sonnenflecht. Und wie fühlt sich das dort an?
Wenn ich jetzt dran denke, dass ich gewählt werde und gut genug bin, ja, so ein bisschen, ja, nicht doch kribbelnd vielleicht, so in die Richtung. Nicht wie verliebt sein, aber so ein bisschen kribbelnd.
Und jetzt spür nochmal hin, also du spürst, dass dieses Kribbelige da im Sonnengeflecht, dieses ich will gewählt werden, ich will gut genug sein, dass dieser Teil, der will einfach die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, vor allem halt auch mit der Tochter, mit der Kleinen. Ich glaube, ohne die Kleine hätte ich das abgeschlossen.
Versuch mal gerade, die Tochter vielleicht außen vor zu lassen, weil ich will jetzt erstmal nur bei dir bleiben. Es geht jetzt erstmal nur um dich. Also da ist die ganz große Hoffnung, ausgewählt zu werden.
Ja, also es fühlt sich auch komisch an, so ambivalent, weil eigentlich wähle ich mich ja selber und ich weiß, dass ich eine tolle Frau bin.
Das sagt dein Kopf. Ich würde gerne beim Gefühl bleiben. Wir sind.
Oh, das ist ganz schwierig. Ich versuch's.
Ich weiß. Ich weiß. Ich habe auch nicht gesagt, dass es leicht wird. Versuch wirklich mal nur beim Gefühl zu bleiben, weil dein Kopf hat natürlich immer recht, aber das nutzt ja nichts, wenn dein Gefühl nicht zustimmt. So. Also da spürst du diesen tiefen Wunsch nach Anerkennung.
Mhm.
Okay. Jetzt bleib mal innerlich bitte bei diesem Wunsch und heiß den mal innerlich sozusagen willkommen, dass er jetzt einfach mal da sein darf. Der darf jetzt einfach mal da sein. Also der wird jetzt mal anerkannt und gesehen. Diese tiefe Sehnsucht nach Anerkennung und auserwählt sein und gut genug sein. Wie ist das jetzt gerade für dich, damit zu sein?
Es ist leichter. Also es fühlt sich besser an. So, dass ich halt das eigentlich gar nicht brauche, wenn ich es jetzt versuchen müsste, irgendwie in Worte zu fassen.
Also du merkst, dass es da innerlich auch so ein Shift in dir gibt.
Ja.
Ich würde trotzdem noch mal gerne vor der Lösung, also Lösung wäre ja, ich brauche das nicht, erstmal gerne noch da bleiben. Woher in deinem Leben kennst du diesen Wunsch? Also wie alt ist der? Wenn du jetzt mal wirklich bei diesem Gefühl bleibst oder diesem kribbeligen Gefühl im Sonnengeflecht und damit sozusagen innerlich durch deine Vergangenheit reist, woher kennst du das? Woher kommt dir das bekannt vor?
Dieses kribbelige Gefühl?
Ja, diese tiefe Sehnsucht nach Anerkennung und ausgewählt sein.
Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das Erste, was mir jetzt so kam, war, ich habe mich ziemlich verändert äußerlich innerhalb von kurzer Zeit. Und ich glaube, davor habe ich mich immer auch in meiner Schulzeit überhaupt nicht wohl gefühlt. Also weil ich war eigentlich immer mehr ein bisschen pummeliger. Und ich hatte da immer total Probleme. Und als ich ganz klein war, bis meine Mandeln rauskamen, war ich immer sehr dünn. Und ab da habe ich irgendwie zugenommen. Das fiel mir total schwer. Und ich habe genau in dem Jahr, wo ich ihn kennengelernt habe, ich glaube, 20 Kilo verloren. Und auch das erste Mal wirklich viel aus mir rausgeholt, sodass ich mich innen wie im Außen fühle. Also ich weiß nicht, ob das zu kurz ist, aber ich glaube schon, dass es da auch einen Zusammenhang gibt. Weil ich mich ganz lange dann auch am Anfang von der Beziehung, das war so ganz komisch, weil ich habe mich überhaupt nicht gefühlt wie jetzt, sondern es war immer so ein Schock, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, weil ich so ganz anders aussah als mein inneres Bild. Und mein inneres Bild war immer sehr, auch in der Schulzeit, nicht negativ, aber also ich wurde auch hier und da so in Teilen gemobbt. So nicht jetzt nicht so hart, aber so von wegen natürlich, dass man sich halt mal gegeneinander aufzieht und so. Und das hat mir schon wehgetan, auch wenn es das nicht so gemein war, wie es für andere Fälle gibt, aber halt auch diese kleinen Teile. Ich bin da sehr sensibel drauf. Also ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass ich in der Schule quasi nie, in der, ja, ab so der 7. Klasse vielleicht, oder 6., 7. Klasse, dass ich ab da, wo ich eben dann auch mehr war, nenne ich es jetzt mal, wo es halt auch daheim und in der Familie halt immer ja, schlechter ging, dass es eben man auch in meinem Äußeren einfach gesehen hat, dass ich halt einfach mir mehr quasi Schutzschichten, Fett quasi angesammelt habe und mich dann überhaupt nicht mehr wie ich gefühlt habe. Also vielleicht aus der Zeit. Weil davor also war es eigentlich okay.
So das Erste, was dir einfällt, ist, dass dein Selbstbild lange davon geprägt war, dass du pummelig warst.
Ja, so gerade, wo halt so Pubertät war, wo die Hormone so anfangen.
Ja. Also wenn du so ganz tief, jetzt nicht vom Verstand her, ich meine wieder rein emotional, was ist denn dein Selbstbild? Also in welcher Härte wird das formuliert?
Mich jetzt habe ich gelernt, sanfter mit mir zu sein.
Nee, will ich nicht wissen. Ich will das Alte. Ich das will Alte, dieses Tiefe drin. Ja.
Das Alte war sehr hart. So,
sag's mal.
Dass ich abnehmen muss.
Komm, dass das ich, geht schlimmer.
Ja, dass ich halt so schrecklich ausschaue oder solche Sachen. Jetzt nicht so.
Man redet
es gab
noch,
schon Zeiten, wo ich
man
so.
Man redet doch noch härter mit sich.
Ja, also ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich hasse meine Beine und ich würde am liebsten das Fett absaugen lassen und so
ja,
Sachen.
Ja, also und man mit sich selber redet man doch so fette Sau, so in diese Richtung redet man doch mit sich.
Ja, so in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, was ich für Wortwahlen hatte, aber es war so schon in die Richtung so, ja, ich bin voll dick und das gefällt mir nicht und es wird auch keinem gefallen, so nach dem Motto. Ja. Und eben meine Beine viel zu dick wie so Elefantenbeine, so nach dem Motto. So schlimm war es zwar nie, aber für mich war es so schlimm.
Genau, darum geht es ja nur. Es geht ja nur um das Gefühl.
Genau, also so war es schon und auch, dass ich halt nichts aus mir rausgeholt habe, dass ich mich auch völlig falsch so geschminkt oder fertig gemacht habe, wo ich mir heute denke, oh Gott, so bist du rausgegangen. Schrecklich. Also das habe ich mir damals in Teilen wahrscheinlich auch gedacht und ich hatte mal früher eine Zeit lang ein bisschen dickere Augenbrauen, da habe ich die alle gezupft, dass es nicht so ausschaut, weil ich mir auch dachte, boah, was sind das für Balken? Also es war schon eine Zeit lang sehr negativ so in meiner Pubertät. Und dann eben.
Und das steckt noch tief in dir.
Ja, ich glaube, das steckte. Also weil in der frühen Kindheit, da fühle ich nicht so viel. Das ist es nicht. Das, glaube ich, ist dann echt erst in der Pubertät losgegangen, dass ich da nicht gewählt wurde, gerade wo man eben mit Jungs ist.
Ja,
ne?
Klar.
Ich glaube, da fing das so richtig an, dass ich da nie meine Bestätigung bekommen habe. Und ja.
Okay.
Ja.
Versuch bitte nochmal all das, was du jetzt so erzählt hast, nochmal mit diesem Gefühl im Solarplexus nochmal so zusammenzukriegen. Ne? Also dieses Pummelchen mit den dicken Beinen. So, also wirklich alles so, wie dein Selbstbild eigentlich immer war. Nochmal abzugleichen mit dem dringenden Wunsch, gewählt zu werden.
Mir tut's einfach voll leid, dass ich so mit mir war und so, dass ich einfach meine eigenen Grenzen so übergangen habe dafür. Also ich merke, dass ich in Teilen zwar verstehe, warum ich dann irgendwo natürlich rational dann im Außen mir das gesucht habe, aber ich merke, dass natürlich noch dieses alte Bild irgendwo da ist. Und dass es mir immer noch heute so schwerfällt zu glauben, dass ich jetzt anders bin und dass ich jetzt bei mir bin. Und
okay.
Das merke ich, das ist halt so schwierig.
Es ist nämlich voll noch da, ne?
Ja, in Teilen ist es immer noch da. Also das war ein zu schneller Shift zwischen den zwei Ichs.
Ja, das sitzt tief. Und das will jetzt von Fabian erlöst werden.
Ja, ich glaube, das
Fabian
war auch
ist jetzt der Heiland. Der dich erlöst, der dich wählt. Und dann bist du nicht mehr der Frosch oder die Fröschin, sondern die Märchenprinzessin. Vom Frosch zur Märchenprinzessin, vom Aschenputtel zur Königin. Ja?
Ich habe wahrscheinlich gehofft, dass wir das so gegenseitig voneinander sind. Ich im Äußeren und er im Inneren. So wie so eine Art Ergänzung. Kam mir jetzt gerade so, weil ich habe ihm immer das Innere gegeben und durch ihn habe ich halt, was
wahnsinnig
heißt durch ihn?
Wahnsinnig romantisch, wie im Märchen.
So irrational, echt.
Wie
also,
im Märchen.
Heute denke ich mir auch, oh Gott.
Du bist seine Ritterin auf dem weißen Pferd und buddelst ihn raus aus dem Dornröschenschloss und küsst ihn wach. Und damit seid ihr wahnsinnig exklusiv, einmalig, sowas von exklusiv miteinander und er küsst dich wach vom Frosch zur Märchenprinzessin.
Oh Gott, wenn du das so sagst, das klingt so krass. Also ich verstehe, ich sehe die visuelle Vorstellung, ja.
Ja, aber das sind doch unsere tiefsten Sehnsüchte, oder? Es ist doch, im Grunde sind doch die Sachen ganz einfach.
Ja.
Und da ist doch so eine tiefe menschliche Sehnsucht genau danach. Dass es wie ein Märchen ist, nach dieser wahnsinnig einmaligen Verschmelzung und Exklusivität. Das sind so ganz tiefe Sehnsüchte.
Na, schon, natürlich. Ja, aber man spricht das immer nicht so direkt aus oft, ne? Klar, jeder wünscht sich da was Besonderes und Liebe und Verbundenheit und ein Partner wahrscheinlich, ich denke, in sich drin, die meisten. Ja, das ist halt einfach alles so blöd gelaufen.
Wie geht's dir jetzt gerade? Bleib nochmal mit diesem inneren Gefühl in Verbindung. Wenn es geht, wie geht es dir jetzt gerade? Was passiert gerade in dir?
Es ist irgendwie einfacher, weil ich den Zusammenhang jetzt nochmal deutlicher sehe. Ich habe davor schon da einmal ein bisschen hingeschaut, aber je öfter man drüber redet, desto andere Gedanken und desto mehr hat man ja auch dazu. Und deswegen, ich sehe jetzt schon mehr Zusammenhang dazu. Es ist einfacher und ich denke mir jetzt auch, es ist sehr wichtig, dass ich mich wähle. Auch wenn ich das davor auch wusste, aber ich muss es ja auch innerlich fühlen. Und ich glaube, wenn ich mir so diese Wunde, nenne ich es jetzt mal, anschaue, dann fällt es mir schon leichter, es wirklich zu fühlen und nicht nur vom Verstand her, weil ich oft das nur im Verstand habe, aber eben nicht im Gefühl. Ja, weil man halt auch wirklich sieht, was da so bei einem selber war. So würde ich das jetzt erklären. Dass man sieht, okay, da waren eben ganz viele Anteile davon. Und natürlich wollte ich von ihm auch gewählt werden. Natürlich auch, weil dann diese emotionale Beziehung damals anfing. Aber ja, ich denke, das hat sich einfach zeitgleich überschnitten. Es hätte ja vielleicht ja auch jemand anderes sein können, den ich genau in dem Moment getroffen hätte. Und vielleicht wäre es dann ja auch anders gelaufen.
Ich weiß es nicht, weil ich glaube, dass der Frosch in dir, die Fröschin in dir, also dieses Gefühl, ne? Oder ganz einfach gesagt, dein inneres Schattenkind von sich überzeugen will. Und ein Mann, der direkt überzeugt ist, ist langweilig.
Ich glaube, das ist ein Anteil. Und ich glaube aber auch, dass es ein Anteil ist, dass ich erst den anderen überzeugen würde, damit ich selber überzeugt bin. Und jetzt weiß ich, dass ich in mir überzeugt bin und eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber jetzt ist die ganze Geschichte da. Jetzt ist der Schlamassel quasi schon da.
Also in dir bist du halt eben noch nicht wirklich überzeugt. Dein Verstand weiß es schon, aber es ist noch nicht im Gefühl angekommen. Was du ja jetzt bräuchtest, aus meiner Sicht, ist, dass diese alte Wunde, wo wir eben ganz nah waren, dieses Schattenkind, was ich so sehr nach Anerkennung sehnt und vor allen Dingen auch Anerkennung auf der äußeren Ebene als Frau, dass es ganz einfach hübsch ist. Das ist ja so ein tiefer Wunsch, den eigentlich alle Mädchen und Frauen haben oder die allermeisten, weil das ist halt so in unserer Gesellschaft, das ist ganz tief in uns drin, dass das die alte Wunde ist und dass der Fabian seine Projektionsfläche ist, der dir diese Wunde verarzten soll, sozusagen, indem er dich wählt.
Ja, und das darf gar nicht sein. Also das merke ich auch, dass ich mir sofort denke, nee, das will ich nicht. Das geht gar nicht für mich. Das geht, also es geht ja, das mache ich ja scheinbar, aber das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht, dass ich da so abhängig bin, dass irgendjemand mich da, das muss ich selber machen. Also da sträubt sich gerade alles in mir, weil das möchte ich nicht.
Ich frage mich auch, aber das ist jetzt sehr rational, was das überhaupt auch an den Tatsachen ändern würde.
Ja, eben.
Also ich meine, ob Fabian dich jetzt auserwählt oder nicht, weißt du, du wirst sowieso nicht jedem gefallen. Du kannst nicht jedem gefallen, verstehst du? Du legst ja damit dein Selbstwertgefühl in seine Hände. Er kann über deinen Selbstwert bestimmen.
Wie kann ich das für mich praktisch leben? Weil ich meine, ich merke ja, es ist immer diese Gedankenschleife. Und ich weiß es ja, dass es nicht gut ist, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, wie ich das unterbrechen kann. Wie ich immer wieder zum Beispiel in diese Trennungsaggression komme. Weil das ist ja von vorne bis hinten, wenn ich mir das jetzt auch hier anschaue, also da bin ich schon auch irgendwo sauer, weil ich habe mir so viel bieten lassen, so viel gefallen lassen und er macht das ja immer noch. Wie komme ich da für mich raus? Nicht nur, weil ich es weiß, sondern gibt's irgendwas, was ich vielleicht, weiß ich nicht, kann für mich?
Ich denke, worum es eigentlich geht, ist, dass du für dich klarkriegen musst, dass du überhaupt ein Recht darauf hast.
Mhm.
Weil ich denke, tief in dir gibt's etwas, das hat kein Recht darauf.
Ja. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss die Verständnisvolle sein.
Ja, du musst
ich
immer
muss
die,
doch genau. es sehen.
Du hast immer das Gefühl, im Grunde genommen, ich bin 100% verantwortlich für die Beziehung.
Ja. Ja.
Aber ich frage dich jetzt mal, wie war denn deine Beziehung zu deinem Vater? Musstest du da auch so kämpfen?
Ich hatte im Endeffekt fast keine Beziehung zu ihm. Also ich bin, wo ich 1,5, glaube ich, war, ist meine Mom von ihm quasi weggegangen. Mhm. Also er wohnt in Österreich und sie ist dann nach Deutschland und hat halt sich getrennt. Und ab da gab es dann nur noch Umgangsstreit. Kein Umgang, also ich hatte nie Umgang mit ihm. Ich wollte es auch nicht. Er hat es immer wieder hier und da versucht. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es halt nicht ehrlich ist und dass er es halt nur macht nach außen, aber nicht, weil er wirklich an mir Interesse hat. Ich habe mich immer komisch gefühlt, wenn ich mit ihm zu tun hatte. So als meint er es nicht ernst. So war das Gefühl. Und erst wo ich 14 war, habe ich dann Kontakt gehabt. Und da war es auch wieder komisch. Und dann hatten wir auch ganz schnell wieder keinen Kontakt.
Okay. Und so jemanden hast du dir jetzt ausgesucht?
Ja. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass ich da ein ähnliches Muster habe. Was Bekanntes.
Ne? Du läufst eigentlich zum verlorenen Vater hinterher. Ob das jetzt so war bei deinem Vater oder nicht, es gibt etwas, worüber du mal nachdenken kannst. Das werden wir hier jetzt nicht behandeln, weil es sind ja viele Themen bei dir.
Ja.
Ob deine Mutter dich etwas vergiftet hat, was deine Beziehung zu deinem Vater betrifft. Weil es kann gut sein, dass deine Mutter diese Zweifel in dich hineingetragen hat und dein Vater insofern nie eine wirkliche Chance bei dir hatte.
Ich würde sagen, meine Oma hat das gemacht.
Deine Oma, genau. Aber wie ich sagte, das ist nicht für diesen Podcast, das wäre jetzt viel zu viel. Aber das würde sich bestimmt lohnen, da nochmal tiefer zu tauchen, vor allen Dingen, falls dein Vater noch lebt.
Ja.
Vielleicht ist das auch, siehst du deinen Vater gar nicht durch deine eigene Brille. So. Aber das ist in Klammern und Klammern wieder zu. So oder so, weil du es ja subjektiv auf jeden Fall so empfindest, ob es jetzt stimmig ist oder nicht, das ist gar nicht wichtig. Da gibt es ja so eine verlorene Liebe, der du hinterherläufst.
Ja, und ich hatte halt auch, das ist so das, was mich halt auch mal so gehalten hat an ihm, also an Fabian, dass ich immer dachte, naja, so vielleicht finde ich ja sowas Besonderes nicht mehr. Aber das weiß ich ja gar nicht. So hart, dass es vielleicht auch
meinst
klingt.
Meinst du besonders gestört oder was meinst du?
Nein, es ist so das, was am Anfang mal da war. So die, mal die 20%,
aber
die gesund waren.
Aber dieses Idealisieren
genau, das
muss
ist das Problem.
Aufhören.
Das ist genau das. Ich muss damit aufhören, es zu idealisieren. Ich muss bei mir bleiben. Und ich merke halt auch, das muss ich auch sagen, ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil erstens, ich bin noch nicht bereit, weiterzuziehen. Ich muss es erstmal für mich verarbeiten. Bevor ich irgendwas Neues aufmache, ich muss es erstmal verarbeiten. Aber noch würde ich mich schuldig fühlen und als würde ich ihn betrügen, wenn Beispiel jemand mich ansprechen würde oder irgendwas wäre, ich würde das, glaube ich, erstmal wegschieben, weil ich Angst hätte, damit dann gleich wieder dieses Illoyale aufzumachen und gleich wieder quasi einer auf den Deckel zu kriegen, auch wenn ich mich ja gar nicht abhängig machen muss. Aber ich weiß, dass dann was kommen würde und da darf ich, denke ich, jetzt auch lernen, mich wirklich abzugrenzen, mich auf mich zu konzentrieren, es erstmal für mich zu verarbeiten, bis ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich befreit davon.
Das zeigt eben jetzt das Letzte, was du gesagt hast, wie tief es in dir verankert ist, dass du nicht okay bist.
Ja, ja.
Und wie tief es in dir drin sitzt, dass du ein Fehler bist.
Ja.
Und das geht weit darüber hinaus, dass du in der Pubertät moppelig warst. Das geht weit darüber hinaus. Das ist was ganz, ganz Tiefes. Und das hat mit Sicherheit auch was viel mit deiner Vaterbeziehung zu tun. Und da liegt halt diese Sehnsucht und eben diese Wunde, auserwählt zu werden, endlich mal, ne?
Ja.
Darum geht es. Auch wenn du zum Teil im Moment den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht siehst.
Ja.
Aber im Grunde genommen wird es für dich darum gehen, immer wieder in Kontakt zu gehen mit diesem tiefen Gefühl, dieser Sehnsucht, auserwählt zu sein. Und sobald du merkst, dass du wieder zu sehr in den Kopf abrutscht und ja und hier und vor und zurück, immer wieder damit in Verbindung gehst, mit diesem Wunsch, ausgewählt zu werden.
Das ist ganz wichtig zu hören, weil jetzt die letzten Wochen eben, wo ich auch mehr mich so emotional löse, da sind ja die Gedankenschleifen weniger und da mache ich das auch. Da merke ich, dass ich mich selber auswähle, dass ich mir denke, ich wähle mich, ich sehe mich doch, gefalle ich mir, liebe ich mich und dann kann ich mittlerweile wirklich sagen, ja, tue ich. Es ist nur noch nicht, glaube ich, so angekommen, dass ich jetzt anders bin und dass ich jetzt auch eigentlich doch mehr meine Werte leben darf. Ich glaube, es ist mehr noch so, dass ich mich zu viel zurückhalte, hinter dem zu stehen, was ich doch eigentlich fühle. Aber es ist da. Es ist nicht wie früher, wo ich ihn kennengelernt habe zum Beispiel, wo ich das noch absolut weggeschoben habe, sondern es ist so, dass ich merke, nein, aber es ist eigentlich mein Wert. Eigentlich kann ich das nicht machen. Eigentlich muss ich das nach außen tragen jetzt. Also ich merke schon, dass dieses ganze Neue immer mehr da ist und dass ich halt, ja, denke ich jetzt auch dieses Finale davon loslassen darf. Auch diese Wunde, dass ich sie sehen darf, natürlich gehört sie dazu, aber dass ich jetzt auch darf, weil du hast doch vorhin gesagt, ich darf mir die Berechtigung geben. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, dass ich mich mehr trauen darf, da einfach dahinter zu stehen. Weil eigentlich, ich Ich habe mich die letzten Jahre so viel mit meinen eigenen Themen beschäftigt, so viel Familienwunden und all das versucht zu heilen, und ich bin da auch sehr weit gekommen, weil ich ganz anders war, auch vom Inneren. Aber ja, ich glaube, dieses bisschen mit ihm hat da einfach noch damals gefehlt, und wir haben uns da wo reingeritten, wo ich jetzt gerade wieder rauskommen darf.
Ja. Ja. Wie geht's dir jetzt mit dem Gespräch?
Besser. Viel besser. Also es hat mir auch nochmal gezeigt, dass das Ganze mit, der kann mir das nicht verzeihen und so, worum es am Anfang ging, dass das voller Quatsch ist und dass ich mich da auch voll in diese Schleife habe wieder ziehen lassen, wie dass ich ja was gemacht hätte und wie verdreht und verzerrt es ist, dass es einfach nicht normal ist. Und eben auch, dass ich da wahrscheinlich eben sowieso auf verlorenem Posten stehe, aber auch, dass das unter aktuellen Umständen absolut keinen Sinn macht. Nichts davon. Und dass er im Endeffekt nur die Vorteile von all dem versucht, sich rauszuziehen, eben unabhängig noch sein, mich ja irgendwo haben, so halb, aber auch irgendwie nicht. Auch wenn das vielleicht nicht aus böser Absicht macht, keine Ahnung, darüber will ich nicht urteilen, aber er hat sich's halt sehr einfach und bequem gemacht und ich hab's halt mitgemacht.
Richtig. Und es ist ganz, ganz wichtig, und das gebe ich dir noch als letzten Gedanken mit, dass du anfängst, wirklich die Realität zur Kenntnis zu nehmen.
Ja.
Realität von Wunschdenken unterscheidest.
Ja. Ja, ja, definitiv.
Die Realität, die knallharte Realität.
Und das
und
ist
die
so,
Realität, ja, die kannst du an Fakten bemessen.
Ja.
Und du hast ganz, ganz viele Fakten.
Ja.
Ja, dass du wirklich mal auf die Faktenebene guckst,
ja,
und die wirklich unterscheidest von der Ich-wünsch-mir-was-Ebene.
Absolut, das darf ich auch gerade lernen. Das merke ich auch, dass ich mir das die letzte Zeit oft denke, die Realität sieht halt nicht so aus,
richtig,
dass er möchte. Es wäre ja was anderes, wenn er sagen würde, ja, er sieht es und er arbeitet und man sieht,
richtig,
wirklich was, aber es ist nicht der Fall. Und solange,
genau,
es nicht der Fall ist,
richtig,
funktioniert es nicht.
Wird auch so bleiben.
Ja.
Ich dir schriftlich mit 3 durchschlägen. Wirklich.
Ja.
Und wenn, wird das so ein langer Weg sein, bis dann bist du Urgroßmutter. Verstehst du? Also
ja,
es ist wirklich wichtig, dass du die Realität zur Kenntnis nimmst.
Ja, hart. Irgendwo natürlich ist es trotzdem schmerzhaft.
Ah, ja,
aber
das ist schmerzhaft.
Es
aber diese Schmerzen kannst du aushalten. Das,
ja,
ist besser als immer, um diesen Schmerzen,
genau,
Boden zu machen und schnell wieder die Hoffnung installieren.
Ja, das habe ich ja die letzten Monate schon durch und ich möchte auch nicht mehr zurück.
Ja.
Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr so fühlen. Und so auch so diesen Kontrollverlust, der war ganz, ganz schlimm.
Ja.
Der war richtig schlimm.
Okay. Dann lass uns jetzt mal einen Abschluss finden. Also wichtig ist, dass du mit diesem dringenden Wunsch nach Anerkennung in Verbindung bleibst, wirklich auf der emotionalen Ebene, dass du,
mhm,
dich darum kümmerst. Und es ist nicht nur die Anerkennung in der Pubertät, es geht auch um die Anerkennung von deinem Vater und vielleicht auch noch viel mehr.
Mhm.
Vielleicht auch von deiner Mutter, wer auch immer. Also wirklich hinguckst und mit dem Teil in Verbindung bleibst. Ganz wichtig ist eben, dass du auch die Realität zur Kenntnis nimmst.
Ja.
Und dich diesem Gefühl stellst, es wird wirklich nichts.
Ja.
Das ist ja devastating erstmal. Aber das wird dir schneller dazu verhelfen, dich auch wirklich zu lösen.
Ja.
Als immer wieder einen Bogen, um dieses Gefühl herumzumachen.
Das klingt auch so wie, ich soll mich nicht mehr kleiner machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich eine so wichtige Botschaft für mich.
Ja.
Dass ich mich nicht immer klein mache, weil eigentlich habe ich doch so viel, was auch raus darf.
Ja.
Vielleicht ist das wirklich der Punkt, dass ich mehr in mich vertrauen darf und mehr ich sein darf und mich immer alles klein und unterdrücken und ich darf nicht, sondern mir selber mehr zeigen, dass ich doch für mich vielleicht auch toll bin.
Dass du strahlen darfst.
Ja, ja, das ist schön, dass ich strahlen darf. Aber eigentlich strahle ich. Es ist nur die letzten Jahre durch das jetzt mit ihm auch sehr viel weggegangen. Und ich habe es versucht noch zu behalten, aber es war schwierig.
Ja.
Aber das ist eine gute Botschaft. Ich darf mehr strahlen.
Nee, du darfst strahlen, nicht mehr. Ich darf strahlen.
Das ist wirklich schön. Das sind schöne finale Worte.
Okay, dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank auch dir. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Gerne. So, ihr Lieben, das war's heute wieder mit Stahl aber herzlich. Und Sina hat uns wieder wunderbar demonstriert, wie schwierig es ist, aus so einer emotionalen Abhängigkeit rauszufinden. weil es ja um Liebesdinge geht und Liebesbeziehungen. Und das hat immer sehr schnell was sehr Existenzielles. Und da liegen eben unsere größten Sehnsüchte, unsere größten Wünsche, unsere größte Verletzlichkeit. Und genau da ist auch unser Selbstwertgefühl am fragilsten. Und deswegen hoffe ich wirklich für sie, dass sie es schafft. Aber ich bin da eigentlich auch optimistisch, weil sie ziemlich reflektiert ist und hart an sich arbeitet, ihr Selbstwertgefühl immer mehr von innen heraus zu stabilisieren und es dem Fabian sozusagen aus den Händen zu entreißen und wieder zu sich zurückzuholen. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren, Produktion Milan Fei und die redaktionelle Leitung hat Ann Groß.